Warum empfängt Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Diese Frage stellen wir heute im Katechismus. Pfarrer Robert Schmeink, herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Warum empfängt Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Diese Frage dürfen wir also heute Pfarrer Robert Schmeink aus Münster stellen. Freuen uns, dass wir jetzt mit ihm verbunden sind. Grüße Gott nach Münster, Pfarrer Schmeink.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, warum empfängt Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Eine Frage, die immer mal wieder im Kirchenjahr aufscheint, natürlich beim Fest Jesu Taufe, aber auch zum Beispiel in der österlichen Bußzeit, wenn man sich vorbereitet als bereits Getaufter zum Beispiel auf die Erneuerung des Taufversprechens in der Osternacht oder wenn die Katechumenen sich eben auf ihre Taufe vorbereiten in dieser Bußzeit der Umkehr. Warum empfängt nun Jesus die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Und der Katechismus der katholischen Kirche gibt folgende Antwort. Um sein öffentliches Leben zu beginnen und die Taufe seines Todes vorwegzunehmen. So formuliert es der Katechismus, genauer das Kompendium im Punkt 105. Also Jesus empfängt von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, um sein öffentliches Leben zu beginnen und die Taufe seines Todes vorwegzunehmen. Obschon ohne Sünde, so der Katechismus weiter, lässt sich Jesus so unter die Sünder rechnen. Er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Vater bezeichnet ihn als seinen geliebten Sohn. Und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Die Taufe Jesu ist das Vorzeichen unserer Taufe. Wie genau wir hier den Katechismus zu verstehen haben, darüber hören wir heute Pfarrer Robert Schmeink. Warum empfängt Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Hören Sie nun Pfarrer Robert Schmeink.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über die Taufe Jesu wird in allen vier Evangelien berichtet. Dabei setzt jeder Evangelist eigene Schwerpunkte, wie wir in der folgenden Sendung noch hören werden. Unter anderem wird die Taufe bei Johannes erwähnt, aber eher nebenbei. Warum? Das wird später erläutert. Mit der Taufe Jesu begegnet uns ein Heilsmysterium. Denn gleich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens offenbart sich der Kern seines Seins und seiner Sendung. Ein Mysterium, ein Geheimnis. Geheimnisse haben es an sich, dass wir uns ihnen gedanklich nähern, aber letztendlich nicht ganz verstehen können. Wir können uns tiefer in sie hineindenken, aber nicht auflösen. Das unterscheidet ein Geheimnis von einem Rätsel. Wenn ein Rätsel, zum Beispiel ein Kreuzworträtsel, gelöst ist, verliert man das Interesse an ihm. Es ist gelöst und wird als bekannt und gelöst zur Seite gelegt und nicht mehr beachtet. Ein Geheimnis dagegen bleibt immer wieder spannend. Denn wir können uns ihm nähern, aber seine Auflösung erst in der Gegenwart Gottes in seiner Fülle erfahren, also nach unserem Tod. Wenden wir uns dem Evangelisten Markus zu, der in Kapitel 1 in den Versen 9 bis 11 wie folgt über die Taufe Jesu schreibt. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Bei dem Evangelisten Markus liegt der Schwerpunkt der Taufe Jesu auf das sich Öffnen des Himmels. Dieses sich Öffnen des Himmels weist auf ein göttliches Offenbarungsgeschehen hin. Jesus ist derjenige von Gott gesandte Erlöser, durch dessen Auftreten der Himmel geöffnet wird. Und mit diesem Öffnen erhalten wir Zugang zum Vater. Das Öffnen erinnert an den Anfang des Buches Ezechiel. Dort steht im ersten Kapitel, Vers 1, am fünften Tag des vierten Monats im 30. Jahr, als ich unter den Verschleppten am Fluss Keba lebte, öffnete sich der Himmel und ich sah eine Erscheinung Gottes. Zudem erinnert diese Stelle an das Gebet des Volkes Israel, in dem es um das Erscheinen Gottes betet. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, so dass die Berge zittern vor dir, ist in Kapitel 63, Vers 19 im Buch Jesaja zu lesen. Dass Markus den Heiligen Geist in Form einer Taube herabschweben sieht, weist auf das 8. Kapitel, Vers 11 im ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis, hin. Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück, und siehe da, in ihrem Schnabel hatte sie einen frischen Olivenzweig. Jetzt wusste Noach, dass nur noch wenig Wasser auf der Erde stand. Die Taube mit dem Olivenzweig bedeutet, dass das Strafgericht Gottes durch die Sintflut vorbei ist. Markus zeigt also auf, dass mit Jesus und seinem beginnenden öffentlichen Wirken ein neuer Frieden mit Gott anbricht. Er ist derjenige, der endgültig den Frieden mit Gott wiederherstellt. Die Stimme, die aus dem Himmel ertönt und sagt, Jesus sei sein geliebter Sohn, an dem er Gefallen gefunden habe, zeigt die Inthronisierung Jesu als Weltenherrscher an. Denn diese Stelle ist der Proklamation der israelischen Könige nachgeahmt. So heißt es in Psalm 2, Vers 7, Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Er sprach zu mir, Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Diese Proklamation Jesu war aber keine offizielle. Denn Markus schreibt in Kapitel 1, Vers 10, Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete. Es handelt sich hier eher um ein Gesicht, das Jesus gesehen hat. Und somit war es eine öffentliche Proklamation. Matthäus überliefert die Taufe Jesu in dem Kapitel 3, Verse 13 bis 17. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, Lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Bei Matthäus fällt auf, dass er die von uns erwartete Reaktion des Johannes des Täufers aufschreibt. Johannes protestiert gegen die Taufe. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir? Hier wird die Frage berührt, warum musste Jesus getauft werden? Was für uns Fragen aufwirft, waren also zur Zeit der ersten Christen schon Fragen. Warum musste Jesus getauft werden? Er, Jesus Christus, der Sündenlose, soll die Taufe der Sündenvergebung durch Johannes erhalten? Das wirkt nicht nur für uns heute befremdlich. Jesu Antwort bringt etwas Licht in diesen Vorgang. Nach Matthäus Kapitel 3, Verse 15 antwortet Jesus. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Wenn Jesus hier von der Erfüllung der Gerechtigkeit spricht, weist er darauf hin, dass die Taufe dem Willen Gottes entspricht. Es geht um die Erfüllung des Willen Gottes, den Matthäus in Kapitel 12, Verse 17 und 18 verdeutlicht. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Seht, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen, und er wird den Völkern das Recht verkünden. Diese Stelle wiederum nimmt Bezug auf das Buch Jesaja in Kapitel 42, Verse 1 bis 3, wo der Sieg Gottes angekündigt wird. Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den glimmenden Docht löst er nicht aus. Ja, er bringt wirklich das Recht. Es ist das erste Lied des Gottesknechtes bei Jesaja. Jesus wird somit als der Gottesknecht vorgestellt. Dem aufmerksamen Leser der Evangelien wird nicht entgangen sein, dass die Erzählung bei Markus so ausgelegt werden könnte, als hätte Gott Vater den Menschen Jesus bei seiner Taufe adoptiert. Um diesem Missverständnis vorzubeugen, lässt Matthäus die Kindheitsgeschichte Jesu vorangehen. Durch das Voranstellen der Kindheitsgeschichte Jesu macht Matthäus zum einen deutlich, dass Jesus der Immanuel ist, der Gott mit uns. Zum anderen zeigt er auf, dass Jesus auf außergewöhnliche Weise von einer Jungfrau namens Maria durch das Wirken des Heiligen Geistes empfangen worden ist. Somit macht Matthäus durch seinen Taufbericht nochmals deutlich, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und nicht adoptiert wurde. Bevor wir uns den beiden anderen Evangelien zuwenden, lade ich Sie zu einer musikalischen Pause ein. Während es Markus um das Öffnen des Zuganges zum Vater durch Jesus Christus geht und der dadurch neu geschenkte Friede mit Gott sowie der Proklamation Jesu als Messias, legt Matthäus zudem Wert darauf, dass durch die Taufe Jesu der Wille Gottes geschehen muss und er als Gottesknecht die Welt erlösen wird. Matthäus setzt der Taufe die Kindheitsgeschichte voran, um dem Missverständnis vorzubeugen, Jesus wäre ein normaler Mensch, der bei der Taufe durch Johannes von Gott Vater adoptiert worden wäre. Lukas berichtet wie Matthäus von der Kindheit Jesu, aber ausführlicher. In dieser Kindheitsgeschichte wird Jesus als Christus und Retter bezeichnet. So singen die Engel bei der Geburt Jesu: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 11. Im Gegensatz zu Matthäus berichtet Lukas nicht, dass Johannes Probleme mit der Taufe Jesu hat. Der Vorgang der Taufe Jesu tritt hier in den Hintergrund. Lukas geht es mehr um das Wirken des Heiligen Geistes und die öffentliche Proklamation Jesu als der Messias. So berichtet Lukas ausführlich, warum die Taufe des Johannes eine Taufe der Umkehr ist. Über die Taufe Jesu selbst schreibt er kurz: Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Nach Lukas kommt der Heilige Geist sichtbar in der Gestalt einer Taube auf Jesu herab. Hier geschieht eine für alle Anwesenden sichtbare Amtseinführung Jesu als Messias. Es ist der Heilige Geist, der bei der Lebensentstehung Jesu mitgewirkt hat. Dieser Geist salbt Jesus öffentlich. Damit möchte Lukas ausdrücken, dass es sich um einen sichtbaren Vorgang gehandelt hat und nicht um ein inneres, visionäres Geschehen. Im Evangelium des Johannes kommt die Taufe Jesu nur indirekt vor. Johannes scheint am Taufgeschehen selbst kein Interesse gehabt zu haben. Ihn interessiert mehr die Herabkunft des Heiligen Geistes auf Jesus und seine bleibende Anwesenheit. So schreibt Johannes in seinem Evangelium in Kapitel 1, Verse 29 bis 34: Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Auch ich kannte ihn nicht. Aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich gesehen und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Johannes betont hier auch die Präexistenz Jesu. Jesu war schon vor der Taufe durch Johannes Gottes Sohn. Jesus hat also schon vor aller Zeit existiert. Johannes ist hier der Zeuge und Bekenner dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Johannes bezeugt, dass Jesus nicht nur der Sohn Gottes ist, sondern auch das Lamm Gottes, das vor aller Zeit schon existierte. Im Gegensatz zu den anderen drei Evangelisten stellt Johannes mehr den Gedanken des Sühneleidens Jesu in den Vordergrund. Jesus ist das Lamm Gottes, das zur Schlachtbank geführt wird. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der vielen trägt. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das aramäische Wort Talia sowohl Knecht als auch Lamm bedeuten kann. In dieser Doppelbedeutung des Wortes Talia wird Jesus sowohl als Gottesknecht als auch als Gotteslamm gesehen. Das Lamm Gottes erinnert an die Passia-Lämmer und den Sündenbock, der stellvertretend für die Sünden der Israeliten in die Wüste geschickt wurde. Soweit die Zusammenschau der Berichte über die Taufe Jesu in den vier Evangelien. Nach einer musikalischen Pause wenden wir uns der Frage zu, warum schon die ersten Christen fragten, warum musste Jesus, obwohl ohne Sünde, getauft werden?
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb mit der Frage, warum empfängt denn Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? Und wir hören in dieser Sendung auf diese Frage Pfarrer Robert Schmähing aus Münster.
Nachdem wir bisher über die Berichte der Taufe Jesu in den Evangelien und deren Schwerpunkte in der Verkündigung gehört haben, stellt sich dem einen oder anderen Zuhörer die Frage, warum musste Jesus, der ohne Sünde war, getauft werden? Diese Frage stellten sich schon die Menschen in der Urkirche. Damals gab es zwei Antworten auf diese Frage, die auch heute noch gültig sind. Zum einen bezog man sich auf Matthäus Kapitel 3, Vers 15. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. Das Stichwort ist Gerechtigkeit. Um der Gerechtigkeit willen musste Jesus getauft werden. Gerechtigkeit meint hier nicht die uns heute geläufige Bedeutung von Gerechtigkeit. Wir verbinden mit Gerechtigkeit eher die Bedeutung von einem unparteiischen und unvoreingenommenen Gericht. Der biblische Begriff Gerechtigkeit ist viel breiter zu fassen und ist im Zusammenhang mit der Beziehung zu Gott zu verstehen. Von daher sind bei den jüdischen Schreibern die Begriffe wie Gerechtigkeit, Treue, Barmherzigkeit und Gnade eng miteinander verbunden. Sie drücken unterschiedliche Aspekte der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen aus. Durch die Taufe Jesu wird aufgezeigt, dass Jesus Mensch geworden ist, um die Sünder wieder in die rechte Beziehung zu Gott zu rufen, dass der Mensch durch Jesus Christus gerechtfertigt wird. Zum anderen wurde auf die Warum-Frage mit dem Stellvertretergedanken Jesu geantwortet. Jesus hat sich unseretwegen taufen lassen. Durch das Hinabsteigen in das Wasser hat er alle Sünden auf sich genommen, um sie für uns zu sühnen. Jesus heilt durch seinen Tod am Kreuz die durch die Sünden zerstörte Beziehung zu Gott und versöhnt uns dadurch wieder mit Gott. Des Weiteren kam der Gedanke auf, dass das Wasser des Jordan durch die Sünden der dort hineingestiegenen Menschen verunreinigt ist. Durch sein Hinabsteigen in den Jordan hat Jesus dieses Wasser geheiligt. Ein weiterer Gedanke, der mit dem Hinabsteigen Jesu in den Jordan verbunden ist, ist: Jesus deutet durch seine Taufe seinen Kreuzestod an. Das Untertauchen in die Fluten des Jordans symbolisiert das Sterben. Und das Wiederauftauchen weist auf seine Auferstehung hin. So schreibt Cyril von Jerusalem, gestorben 386, über die Taufe Jesu: Das Hinabsteigen Jesu in dieses flüssige Grab des Jordans, in dieses Inferno, das ihn ganz umschließt, ist so Vorvollzug des Abstiegs in die Unterwelt. Hinabgestiegen in die Wasser hat er gebunden den Starken. Und Johannes Chrysostomus schreibt: Untertauchen und Auftauchen sind Bild für Abstieg in die Hölle und Auferstehung. In der Urkirche bereiteten sich die ersten Häresien aus, die den katholischen Glauben nicht mehr in seiner Fülle verkündeten. Unter anderem ist hier der Arianismus zu nennen. Diese Häresie verleugnet, dass Jesus wahrer Gott ist. Für die Arianer war Jesus ein begnadeter Mensch. In der Auseinandersetzung, ob Jesus wahrer Gott ist, ziehen die Arianer gerne den Markusbericht über die Taufe Jesu heran. Die Herabkunft des Heiligen Geistes und die Stelle im Markus-Evangelium, Kapitel 1, Vers 11: Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden, ist für die Arianer der Erweis, dass Jesus ein von Gott erwählter, besonderer Mensch ist, aber nicht wahrer Gott. Von daher ist es verständlich, dass im Johannesevangelium die Taufe Jesu und die Herabkunft des Heiligen Geistes nur indirekt erwähnt werden. Dahingegen betonen Athanasius von Alexandrien, gestorben 373, und Cyril von Alexandrien, gestorben 444, die Heiligung des Menschen durch die Herabkunft des Heiligen Geistes. Sie sehen in der Herabkunft des Heiligen Geistes die Wiederherstellung der durch die Ursünde zerstörten Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Für Augustinus, gestorben 430 im heutigen Algerien, bekommt die Taufe Jesu eine ganz andere Wendung in der Auseinandersetzung mit den Donatisten. Die Donatisten waren der Meinung, nur Priester ohne Sünde könnten gültige Sakramente spenden. In dieser Auseinandersetzung bezieht sich Augustinus auf die Taufe Jesu und betont besonders die Trinität. Die Wirkung der Sakramente stammt von Jesus her. Und innerlich wird Jesus nicht von Johannes dem Täufer getauft, sondern von dem Heiligen Geist. Damit zeigt Augustinus den Donatisten auf, dass die Wirkung und Gültigkeit der Sakramente nicht von Sakramentenspendern abhängig ist, sondern von Wirken des dreifaltigen Gottes. In der Liturgie der Urkirche entwickelt sich dann der schöne Gedanke, dass das Wasser nicht mehr zur Vernichtung beiträgt, sondern zur Reinigung und zur Heilung. In der Heilung des Syrers Naaman aus dem zweiten Buch der Könige, der durch siebenmaliges Eintauchen in die Wasser des Jordans geheilt wird, wird ein Bild für das heilende Geschehen in der Taufe gesehen. Auch wenn diese Ausführung auf die Frage nach dem Warum uns nur eine Annäherung auf die Antwort geben, so spüren wir, dass wir es bei der Taufe Jesu mit einem Mysterium, einem Glaubensgeheimnis zu tun haben. In der Taufe Jesu strahlt uns ein Brennpunkt auf, der viele zentrale Momente im Sein und Wirken Jesu verdichtet. Fünf möchte ich benennen. Erstens: Christus wird zum Messias gesalbt durch den Heiligen Geist. Und das ist der Beginn seines öffentlichen Wirkens. Zweitens: Zur Bußtaufe des Johannes gehörte das Bekenntnis von Schuld und die Bitte um Vergebung. Wenn Jesus sich diesem Ritus unterwirft, stellt er sich, seinen Tod vorwegnehmend, in die Reihe der sündigen Menschen, als Ja zum ganzen Willen Gottes in einer von Sünde gezeichneten Welt. Drittens, das christliche Grundmysterium der Trinität, die Dreifaltigkeit, wird offenbar und Jesus der Mensch als der bisher unbekannte Sohn Gottes geoffenbart. Viertens, Markus deutet auf den leidenden Gottesknecht hin. Es begegnen uns die Gedanken der Stellvertretung und Erlösung. Fünftens, gleich mit dem ersten öffentlichen Auftreten wird die heilsgeschichtliche Wende, das Öffnen des Himmels und der Zugang zum Vater aufgezeigt. Wenn wir nächstes Jahr am Ende der Weihnachtszeit die Taufe des Herrn feiern, dann spüren wir, welche Fülle des Mysteriums uns hier vor Augen geführt wird. Ein Mysterium, das auch uns nach vielem langen und intensiven Nachdenken nicht langweilig wird. So möchte ich diese heutige Sendung mit der pointierten Antwort des Kompendium auf die Frage, warum empfängt Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden, schließen. Um sein öffentliches Leben zu beginnen und die Taufe seines Todes vorwegzunehmen. Obschon ohne Sünde, lässt er sich so unter die Sünder rechnen, er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Vater bezeichnet ihn als seinen geliebten Sohn und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Die Taufe Jesu ist ein Vorzeichen unserer Taufe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Warum empfängt Jesus von Johannes die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden? In dieser Katechismus-Sendung hörten wir dazu Gedanken von Pfarrer Robert Schmeink aus Münster. Lassen wir zum Schluss der Sendung noch einmal das Kompendium des Katechismus hier zu Wort kommen. Der Punkt 105. Warum empfängt Jesus die Taufe der Umkehr, um sein öffentliches Leben zu beginnen und die Taufe seines Todes vorwegzunehmen? Obschon ohne Sünde, lässt sich Jesus so unter die Sünder rechnen, er, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Vater bezeichnet ihn als seinen geliebten Sohn und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Die Taufe Jesu ist das Vorzeichen unserer Taufe. Diese Katechese von Pfarrer Robert Schmeink können Sie auf einer CD nachhören, natürlich auch ganz bequem in unserer Mediathek auf horeb.org. Und wenn Sie das bis jetzt noch nicht haben, natürlich auf dem Smartphone auch ganz einfach nachzuhören mit der Horeb-App. Wenn Sie die noch nicht installiert haben, dann müssen Sie das jetzt gleich machen. Unsere Horeb-App, auch da kann man ganz bequem unsere Sendungen nachhören und natürlich auch ganz einfach und simpel mit der üblichen Bitte an Alexa, diese Sendung abzuspielen. Hier im Programm folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen. Danke Ihnen, Pfarrer Robert Schmeink, dass Sie hier wieder sich die Zeit für diese Katechismus-Sendung genommen haben. Wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürfen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.